Wir feiern den dritten Advent, noch 10 Tage, dann ist es wieder soweit. Und ich frage mich, wie geht's euch? Oder ich frage euch, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr freut euch auf den Heiligen Abend, auf das Weihnachtsfest. Alle Geschenke schon besorgt? Wenn nicht, herzliches Beileid. Damit will ich sagen, ich hoffe, diese ganze Vorweihnachtszeit, diese Adventszeit ist nicht zu stressig für euch. Das wäre zu schade. Ich hoffe, ihr könnt euch ein klein wenig auf das Fest freuen und habt die Zeit und die Ruhe für ganz stille Momente, wo ihr dem nahe seid, um den es in diesen Tagen ja besonders geht. Es geht um ihn, den wir gerade besungen haben. Es geht um Jesus, den Sohn Gottes. Er ist gekommen. Und deswegen genieße ich immer wieder diese Zeit vor Weihnachten. Ich liebe Weihnachten, obwohl sie für uns Pastoren somit die stressigste Zeit des Jahres ist. Aber jedes Jahr habe ich mich darauf gefreut. Ich glaube, ich habe einen krippalen Infekt. Also nicht einen grippalen, sondern einen krippalen Infekt. Advent bedeutet Ankunft. Der Wendepunkt der Weltgeschichte kündigt sich an. Gott besucht sein Volk. Jesus, der Retter, ist geboren. Und das Undenkbare ist geschehen. Das, auf das keiner kommen konnte. Gott wird Mensch. 2 Personen sind mit diesem Ereignis untrennbar verbunden. Neben Jesus mit Sicherheit die am meisten genannten in dieser Zeit, Josef und Maria. Und ich denke, wir wissen im Großen und Ganzen genug, was die beiden betrifft. Wie oft haben wir schon eine Predigt über Maria gehört? Immer und immer wieder Maria. Und wie oft wurde sie in ihrer Rolle bei der Menschwerdung Jesu gewürdigt? Als die Gottesmutter, als die, die ausersehen ist, Gott zur Welt zu bringen. Aber was ist mit Josef? Was ist seine Rolle in der ganzen Geschichte? Darüber wollen wir ein bisschen mehr hören heute Morgen. Wo kommt er vor? Wir kennen die Geschichte um die Geburt Jesu herum mit 2000-jährigem Abstand. Aber wie war das, als das passierte? Ich lese euch ein paar Verse aus dem Matthäusevangelium. Verse, die von Josef handeln und seiner Rolle in dieser Geschichte. Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel im Traum, ein des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Beten wir noch einmal. Und Jesus, um dich geht's. Und dich wollen wir ehren in unserer Mitte. Und um dein Reden bitten wir, bitte ich dich. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Ich bin ein alter Mann, keine Frage. Und bewusst habe ich ungefähr 70 Mal schon Weihnachten gefeiert. An die ersten 3 Male kann ich mich nicht erinnern. Und es war immer was Besonderes. Es war immer aufregend, es war immer berührend und so vertraut, aber es war auch hektisch und nervig und anstrengend und aufwendig. Es gibt Menschen, die damit schlecht klarkommen, die daraus Konsequenzen gezogen haben und sich Weihnachten verweigern. Und das ist ja auch verständlich, denn wenn diese Zeit so frustrierend, so hektisch ist, warum um alles in der Welt lassen sich dann so viele immer wieder in diese Aktivitäten hineinziehen? Warum verzichten wir nicht einfach auf all die Geschenke? Das besondere Essen, die vielen Weihnachtsfeiern. Ich habe eine ganze Reihe in diesem Jahr, schon hinter mir und noch vor mir. Warum gehen wir Heiligabend nicht einfach spazieren? Schlafen am ersten Weihnachtstag aus und am zweiten renovieren wir das Wohnzimmer, das hat es eh nötig. Das wäre eine Alternative zu dem, wie wir es feiern. Und es gibt ja auch so nicht wenig Leute, die sich leisten können, die fliegen in den Süden und genießen die Sonne. Aber, und das fällt auf, selbst sie können nicht ganz auf das Fest verzichten, weil ich glaube, dass mehr dahinter steckt, als den Leuten bewusst ist. Hinter all der Hektik, hinter all dem Geld ausgeben und Geld bekommen, dem guten Essen und den vielen Geschenken, verbirgt sich eine Ahnung, eine Sehnsucht nach etwas Heilem, nach dem, der der Heiland ist, ob das den Leuten bewusst ist oder nicht. Und vielleicht ist an der Geschichte von dem Jesuskind ja doch was dran, mehr als unsere gottlose Kultur es uns weismachen will. Kein geringerer als Heinrich Böll, dem ich solche Sätze nicht zugetraut hätte, schreibt an einer Stelle in seinen Büchern, dass wir alle wissen, dass wir hier auf Erden nicht zu Hause sind, dass wir also woanders hingehören und woanders herkommen. Gott hat diese Welt besucht. Ganz real, vor 2000 Jahren. Jesus Christus ist gekommen, um uns nach Hause zu rufen, den Weg nach Hause zu zeigen, den Ort, wo wir hingehören. Seit Jesus da ist, hat sich alles verändert. Und Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott für uns ist, dass er die Ewigkeit mit uns teilen will. Ich habe den größten Teil meines Lebens der Strecke hinter mir. Aber das Schönste kommt erst noch. Das, wofür Jesus gekommen ist. Weil er uns so sehr liebt, dass er auf uns nicht verzichten will. Ihr Lieben, die Zeit, die 4 Adventwochen, der Heilige Abend, das Weihnachtsfest, das sollte kein Grund sein zu stöhnen, sondern ein unbedingter Grund zur Dankbarkeit. Warum? Weil diese Zeit uns Jahr für Jahr an das eine erinnert. Gott ist gekommen, ist Mensch geworden für uns. Christus, der Retter, ist da. Der Heiland ist da. Das wissen wir. Aber manchmal fehlt es uns an der nötigen Aufmerksamkeit, die dieses Geschehen verdient hat. Da ist das Weihnachtsessen, das perfekte Dinner, die vielen Geschenke, das volle Haus, die lieben Verwandten. All das fordert uns, ja. Und dabei verlieren wir leicht die Hauptperson aus den Augen, Jesus. Es gibt ein bekanntes Lied, das viele Gospelchöre singen in dieser Zeit, No Christmas Without You. Es gibt kein Weihnachten ohne dich. Es gibt kein Weihnachten ohne dich. Kein wirkliches Weihnachten ohne Jesus, keine Adventszeit ohne Jesus. Schauen wir uns die Geschichte vor Weihnachten ein wenig näher an, die Zeit, als seine Ankunft bevorstand, beziehungsweise er endlich da war. Und wir beschäftigen uns jetzt mal nicht mit Zacharias und Elisabeth, nicht mit Maria, nicht mit Simeon und Hanna, nicht mit den Hirten, nicht mit den Weisen aus dem Morgenland. Wir schauen uns Josef mal näher an. Der Kerl kommt immer zu kurz und das müssen wir jetzt mal ändern heute Morgen. Alle Welt spricht von Maria, wer aber war Josef? Es gibt viele Bilder von der Krippenszene, viele künstlerische Darstellungen, und da steht Josef immer ganz dezent im Hintergrund. Die katholische Kirche hat aus ihm einen alten Mann gemacht, der sich väterlich um die junge Maria kümmert. Warum? Das hat in der katholischen Kirche dogmatische Gründe. Aber der biblische Befund ist offensichtlich ein anderer. Josef ist mit Maria verlobt. Mehr wissen wir nicht, und das lässt den Schluss zu, dass er ganz bestimmt kein alter Mann war. In der Bibel finden wir nur wenig über Josef. Die Evangelisten Markus und Johannes erwähnen ihn überhaupt nicht. Lukas erwähnt ihn in 2 Versen. Nur durch das, was ich euch gerade vorgelesen habe aus dem Matthäusevangelium, erfahren wir ein bisschen mehr von Josef. Wie hat Josef Weihnachten erlebt? Spüren wir dem nach. Das Erste, ein erster Punkt, was wir feststellen müssen: Josef will sich am liebsten aus der Geschichte schleichen. Er will gar nicht vorkommen. Offensichtlich wollte Josef in dieser Geschichte nicht vorkommen. Er hätte gerne auf diesen prominenten Status verzichtet. Matthäus 1, Vers 19. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schanden bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Hätte er das geschafft, hätten wir nie von ihm gehört. Verständlich ist, dass er es versucht, denn seine Motive sind völlig in Ordnung. Er will einen Skandal vermeiden, Maria nicht schaden und kommt dabei selbst nicht in die Schlagzeilen. Also nichts wie weg. Wir kennen die Geschichten. Und vielleicht machen wir uns so unsere Gedanken, Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Wie haben eigentlich die Eltern von Maria reagiert, als sie hörten, dass ihre Tochter schwanger ist? Wie die Eltern von Josef? Darüber wird uns nichts berichtet, aber Fakt ist, Maria ist schwanger, aber nicht von Josef. Was soll der arme Kerl machen? Maria wird ihm erzählt haben, wie es dazu gekommen ist, aber mal ehrlich, wie viel Glauben ist nötig, um das zu glauben? Ich habe mir so vorgestellt, das Gespräch zwischen den beiden hätte so verlaufen können. Maria: Josef, ich bin schwanger. Josef: Wie, du bist schwanger? Das wüsste ich aber. Maria: Ich bin wirklich schwanger. Josef, kreidebleich: Von wem? Maria: Von Gott. Josef: Wer es glaubt, wird selig. Was in diesem Fall sogar stimmt. Josef musste handeln, das ist klar. Und er hat ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Er kann Maria öffentlich anklagen und die Verlobung auflösen. Jeder hätte dafür Verständnis. Oder, um den Schein zu wahren, kann er so tun, als wäre das Kind von ihm. Oder er verlässt Maria und soll doch jeder denken, was er will. Aber Josef war ein frommer Mann. Ein Mann, der nicht leichtfertig das beiseite schieben konnte, was Maria ihm da anvertraute. Er kannte seine Maria und er wusste, sie ist nicht verrückt. Aber das, was sie behauptet, ist absurd, unglaublich, einfach nicht real. Und Josef fürchtet sich. Und irgendwie kann ich nachvollziehen, dass ihm dieses Kind von Anfang an unheimlich ist. Die ganze Situation ist surreal. Wie bei allen Beteiligten in der Weihnachtsgeschichte überkömmt ihn die Furcht, als der Himmel die Erde berührt. Und wisst ihr, das ist die Furcht, die immer da ist, wenn das Ewige auf das Irdische trifft. Macht nichts. Bei uns kostet das 5 €, aber es ist okay. Das, was der Josef erlebt, das ist diese Furcht vor dem Nichtvorstellbaren. Wenn der lebendige Gott uns Menschen aus Fleisch und Blut, Sündern durch und durch, zu nahe kommt. Und dann frage ich so, was bedeutet uns die vertraute Adventszeit, Jahr für Jahr Weihnachten? Ich denke mal, mit Sicherheit macht uns das Fest keine Angst, höchstens wenn die Verwandten sich für den 2. Feiertag angesagt haben. Wir sind so weit weg von dieser Geschichte. Und die Geschichte ist uns so vertraut. Und hinzu kommt, Weihnachten ist in unserem Land im Laufe der Jahrhunderte zu einem recht deutschen Fest mutiert. Die Krippe steht im Alpenvorland. Die drei Weisen aus dem Orient haben bayerische Namen. Den Stall bedeckt eine geschlossene Schneedecke. Die Hirten sind wackere Almöhis. Die Engel sehen aus wie zu dick geratene Babys. Und das Jesuskind hat schon in der Krippe einen Heiligenschein. Und wisst ihr, das alles hat mit der realen Welt, mit dem Geschehen von damals überhaupt nichts zu tun. Was ist dem Josef wirklich passiert? Nun, die jenseitige Welt ist ihm gefährlich nahe gekommen. Der Engel des Herrn kündigt den Heiland der Welt an. Bist du schon mal einem Engel begegnet? Ich weiß nicht, ob ich dir das wünschen soll. Ich meine einem Wesen, das aus der ewigen Welt direkt zu uns kommt. Daniel im Alten Testament begegnet dem Engel Gabriel und er erschrickt so sehr, dass er auf sein Gesicht fällt und nichts mehr sagen kann. Jesaja begegnet den himmlischen Wesen und schreit, Hilfe, ich bin verloren. Die Wachen vor dem Grab Jesu fallen in Ohnmacht, als ihnen der Engel des Herrn begegnet. Die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem erschrecken zutiefst, als die himmlischen Heerscharen die Ankunft des Herrn verkündigen. Als Johannes einen Engel sieht, will er niederknien und anbeten, als einzige Reaktion. Josef erlebt das alles im Traum, und ich denke, das ist die schonende Variante. Das direkte Erscheinen eines Engels hätte er gar nicht verkraftet. Und das ist die Botschaft des Engels. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Lichtgestalt Gottes kündigt den Retter der Welt an. Und wenn das stimmt, dann betrifft uns das alle, ihr Lieben. Dann sind wir die Adresse, wir sind damals schon gemeint gewesen. Dann kommt er, um uns zu retten, weil wir ohne ihn wirklich verloren sind. Wer bis hierher gedacht hat, sein Leben sei soweit in Ordnung, der wird spätestens hier eines Besseren gelehrt. Das Kind im Stall kommt, um uns zu retten. Am Anfang seines Weges steht der Stall, am Ende der Galgen. Und dort nimmt er deinen und meinen Platz ein. Johannes 3, Vers 16. Das Evangelium in einem Satz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Verstehen wir, warum Josef sich verdrücken will? Das ist ihm alles viel zu viel. Seine Frau, die geheimnisvolle Schwangerschaft, das Kind und nicht zuletzt die Konfrontation mit dem heiligen Gott. Vielleicht sind wir auch so mancher Begegnung mit Jesus lieber ausgewichen, haben uns verdrückt, weil wir Angst vor einem solchen Moment haben. Das Ganze wird dir vielleicht viel zu persönlich, berührt Bereiche in deinem Leben, die du lieber unberührt lässt. Und wisst ihr, der Gedanke, dass er mich kennt und sieht, hat ja nicht nur tröstliche Seiten. Er kann mich auch zutiefst erschrecken. Eine zweite Feststellung, ein zweiter Punkt. Gott offenbart sich Josef. Also während Josef noch überlegt, wie er halbwegs unbeschadet aus der Situation herauskommt, redet Gott zu ihm. Gott offenbart sich ihm. Da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum. Und das wissen wir aus der Bibel, wann immer der Engel des Herrn erscheint, wird es spannend. Was heißt das eigentlich, wenn hier steht, Gott offenbart sich? Ihr wisst, was ein Offenbarungseid ist. Da muss jemand die Karten auf den Tisch legen und seine wirtschaftlichen Verhältnisse offenbaren, offenlegen. Wenn Gott sich offenbart, dann legt er freiwillig seine Karten auf den Tisch und macht Menschen zu Mitwissern seiner Pläne. Und Josef wird eingeweiht. Aber das ist eigentlich zu viel für den guten Mann. Wie soll er Gott gegenübertreten? Was Gott hier offenbart, ist doch diese unglaubliche, uneingeschränkte Zusage, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also er, Josef, soll der Adoptivvater dieses Kindes werden. Also mich wundert, dass Josef nicht schreiend aufgewacht ist. Aber vielleicht ist er das ja sogar. Die Botschaft der Engel, euch ist heute der Heiland geboren, wird für Josef zu einer sehr, sehr persönlichen Angelegenheit. Ihr Lieben, die Adventszeit macht Gott für dich und für mich zu einer sehr persönlichen Angelegenheit. Der Retter, der Erlöser, dein und mein Heiland ist da, ist angekündigt. Wisst ihr, während der Weihnachtszeit nutze ich gern ein paar ruhige Minuten, setze mich in eine Ecke, höre schöne Musik und mache nichts. Und dann wird mir bewusst, was er für mich getan hat. Der Heiland ist für mich geboren. Er ist mein Retter. Und obwohl ich so lange schon predige, aber an der Stelle gehen mir die Worte aus. Christian Fürchtegott-Gellert hat es einst so ausgedrückt, und hier seht ihr die betreffende Strophe aus seinem Lied. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Also ich habe lang genug gepredigt, bestimmt 40 Mal oder mehr immer zum Weihnachtsfest. Dreimal an Heiligabend früher, einmal am zweiten Weihnachtstag. Und bei all den Predigten hatte ich immer und immer den Eindruck, so gern ich es gemacht habe, es reicht nicht. Ich habe es immer wieder versucht, immer wieder mit neuen Geschichten, mit neuen Beispielen. Es reicht nicht. Wie kann man angemessen in unseren Worten beschreiben, was Gott für uns getan hat? Wie dankbar bin ich für die Lieder, für die Musik, die es manchmal besser kann. Und ich kann nur hoffen, dass dir in diesen Tagen der Himmel begegnet. Und ich sage es mal ganz ungeschützt, ich kann nur hoffen, dass du dich fürchtest, weil es ein heiliger Moment ist. Und dass du dann das gnädige und so persönlich gemeinte "Fürchte dich nicht" von ihm persönlich hörst. Noch ein drittes fällt mir auf oder fällt uns auf. Gott zeigt Josef, wo es lang geht. Die Frage ist natürlich, wer ist Josef, wer sind wir, dass Gott vor uns die Karten auf den Tisch legen müsste? Wieso offenbart er sich uns? Was liegt ihm an uns? Und ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung. Was liegt ihm an uns? Oder besser gesagt, es muss das sein, was uns ein Leben lang begleitet als Kinder Gottes, als ein unverrückbares Geheimnis, das, was wir ständig besingen und betonen, aber nicht wirklich erfassen können. Er, der heilige Gott, liebt uns. Aber warum liebt er uns? Eigentlich disqualifiziert uns die Heiligkeit Gottes. Es ist für uns kein Platz in der Gegenwart Gottes. Niemals dürften wir es wagen, Gott Vater zu nennen, niemals Jesus, unseren Bruder. Da sind wir mit Josef im selben Boot. Deshalb kommt Rettung von dem Retter, von dem Christus, von Jesus, dem Sohn Gottes. Und wir leben durch ihn von der Krippe und dem Kreuz und seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr geliebt, du und ich, jeder Mensch auf dieser alten Erde, so sehr geliebt. Gott hat es unmissverständlich bewiesen. Mehr geht nicht. Den Film, den wir uns angeschaut haben, meine Frau und ich, handelte von einer jungen Mutter, die ihre zwei Kinder alleine versorgen muss. Ihr Mann ist vor kurzem gestorben bei einem Verkehrsunfall. Der Junge ist 10 Jahre alt, die Tochter 15. 15 ist kein leichtes Alter. Und die Lage zwischen ihr und ihrer Mutter eskaliert. Die Tochter stürmt wuterbrannt aus dem Zimmer mit den Worten: Ich wünschte, du wärst gestorben und nicht Papa. Meine Sympathie galt uneingeschränkt der Mutter, die sich ja wirklich alle Mühe gab, ihren Kindern es recht zu machen. Und wie hätte ich da reagiert? Wie hat die Mutter reagiert? Am Abend begegnen sich die beiden. Das Mädchen steht da und schaut ängstlich und verunsichert ihre Mutter an. Die Mutter kommt auf sie zu, zögert einen Moment, nimmt sie dann in die Arme und sagt zu ihrer Tochter: Ich hab dich lieb. Und beide weinen. Und ich, alter Romantiker, fast auch. Und ich denke, so sehr geliebt, das ist es doch. Mit offenen Armen steht der Vater da. Und wenn wir nur wollen, sinken wir an seine Brust und wissen im selben Moment, was Gnade und was Liebe ist. Egal, was wir uns geleistet haben, egal, womit wir Gott verletzt haben, wenn wir zu ihm kommen mit einem zerbrochenen Herzen, dann nimmt er uns in die Arme. Psalm 51, Vers 19. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ja ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du, Gott, nicht. Vielleicht auch ein Grund, mal Tränen zu vergießen. Tränen über die unbeschreibliche Liebe und Gnade Gottes. Amazing Grace, unglaubliche Gnade. Und Josef lebt von vorlaufender Gnade und bekommt eine klare Platzanweisung. Sein Platz ist zuerst einmal an der Seite Marias. Wo ist Josef in den üblichen Krippenspielen? Richtig, im Hintergrund, beschützend, fürsorglich, wortkarg. Josef ehrt seine Bescheidenheit, seine Integrität. Wisst ihr, wir sind oft lieber Maria, allerdings ohne deren Berufung. Wir wollen im Brennpunkt des Interesses stehen, meinen, dass ohne uns alles zusammenfällt, wissen alles besser, verbinden mit unserem Urteil Vollkommenheitsanspruch. Vielleicht sollten wir es mehr wie Josef halten. Unterstützen. Einfach da sein. Den Stall suchen. Für das Futter sorgen. Die Reise organisieren. Praktisch mitarbeiten. Vertrauen. Lieben. Josef hat seinen Platz neben Maria und sein Platz ist im Zeugenstand. Josef ist da und er ist dabei. Er ist Zeuge der Ankündigung der Geburt. Er ist Zeuge der Geburt, Zeuge aller Besuche, Zeuge von Verfolgung und Flucht. Josef ist das, was wir doch sein sollen, was unsere eigentliche Aufgabe ist, die wir immer wieder so leicht vergessen oder kleinreden. Wir sind Zeugen der großen Taten Gottes. Paulus schreibt begeistert in 2. Korinther 5, 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Nichts hat diese Welt nötiger als unser Zeugnis. Und noch eine dritte Platzanweisung erhält Josef, er ist der Standesbeamte. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Josef darf den Messias öffentlich proklamieren. Er darf aller Welt sagen, Jesus ist geboren. Gott hat beschlossen zu retten. Und das ist doch die wichtigste und größte Aufgabe der Kirche und der Gemeinde Jesu. Alle Welt soll wissen, Christus, der Retter, ist da. Ich denke, ihr kennt alle diese Zeremonie um Weihnachten oder am ersten Weihnachtstag, wenn der Papst in Rom vom Petersdom, vom Petersplatz aus den Segen über die Stadt und den Erdkreis ausruft. Urbi et Orbi. Da können wir evangelische Christen nicht so viel mit anfangen, aber in der Sache ist das etwas, was uns unbedingt betrifft. Es ist unsere Aufgabe, Stadt und Land zu segnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über alles zu meckern und überall unsere Ansprüche geltend zu machen. Es ist unsere Aufgabe, es unüberhörbar zu machen. Jesus, der Retter, ist da. Es ist unsere Aufgabe, unser Land zu segnen, die Verantwortlichen Gott anzubefehlen, dem Bösen zu wehren und glaubwürdig unterwegs zu sein. Ihr Lieben, Weihnachten darf man sich ja was wünschen. Als ich diese Predigt so vorbereitet habe, stieg in mir die Frage auf, was wünsche ich eigentlich im neuen Jahr der Freien Christengemeinde in Oldenburg? Ich wünsche euch ein Miteinander, das die Wesenszüge Jesu spiegelt. Dass ihr eine Gemeinde seid, die Vergebung lebt, Wertschätzung und Respekt verschenkt. Eine Gemeinde, die allein durch ihre Existenz unübersehbar auf Jesus hinweist. Eine Gemeinde, die gnädig ist, weil sie den kennt, der gnädig war und gnädig ist. Ein Pastor erzählt, dass er viele Jahre lang zu Gott um Erweckung betete, aber es kam keine. Schließlich rief er in seiner Verzweiflung die Gemeinde zusammen und sagte: Ich habe alles getan, was in meinen Kräften steht. Es liegt jetzt an Ihnen, über Ihr Verhältnis zu Gott nachzudenken. Da stand ein grauhaariger Ältester auf, der in der Gemeinde sehr angesehen war. Er sagte: Herr Pastor, ich wundere mich nicht, dass es keine Erweckung in dieser Gemeinde gibt. Es wird so lange keine geben, bis Bruder Müller und ich wieder miteinander reden. Und vor all den anwesenden Leuten ging er den Gang entlang bis dorthin, wo der Bruder saß, und sagte zu ihm: Bruder Müller, vergeben Sie mir. 10 Jahre haben wir nicht miteinander gesprochen, schließen wir doch Frieden miteinander. Das taten sie dann auch, und er ging daraufhin zurück an seinen Platz und begrub seinen Kopf zwischen den Händen. In der großen Stille, die eingetreten war, erhob sich ein anderes angesehenes Gemeindeglied. Während 20 Minuten erhob sich einer nach dem anderen, Frauen wie Männer, und brachten Dinge mit anderen in Ordnung. Dann kam der Geist Gottes herab wie ein mächtig rauschender Wind. Die Erweckung war da. Advent. Jesus ist da. Vielleicht braucht es das, was Josef erlebt hat, einen heiligen Schrecken, damit die Botschaft von Weihnachten bei uns ankommt und uns hilft, wieder richtig hinzuhören. Segen wünsche ich euch, Fülle von oben, seinen Frieden. Beten wir. Und Herr, ich danke dir für deine Gemeinde hier vor Ort, für all den Segen, all die Gnade, für ein nun fast vergangenes Jahr und für deine Gegenwart hier und jetzt und deine Zusage, dass du auch im neuen Jahr bei uns bist. Ich befehle dir die Lieben so an. Bitte so sehr um deinen Segen. Bitte, dass sie noch viel mehr Einfluss gewinnen in dieser Stadt. Dich groß machen, noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Bitte dich, dass dieser Raum nicht reicht. Bitte dich darum, Herr, dass deine Gemeinde in dieser Stadt den Unterschied ausmacht, zusammen mit all den anderen Kindern Gottes, die hier zu Hause sind. Danke, Herr, für deinen Segen. Danke für diese besondere Zeit. Wir ehren dich. Amen.